Breitbandbesprechung.
Jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht das Nieman Lab der amerikanischen Elite-Uni Harvard Vorhersagen für Veränderungen im Journalismus im kommenden Jahr.
Ja, und die Thesen dieses Medienforschungslabs, die von Journalisten aus der ganzen Welt formuliert werden, die gelten branchenweit schon ziemlich lange als sogenanntes Must-Read.
Und das, obwohl die unterschiedlichen Vorhersagen jetzt nicht auf ausgefeilten quantitativen Studien basieren, sondern eher so Meinungsstücke sind.
Aber es sind eben Meinungsstücke von Insidern, die die Medienwelt tatsächlich in- und auswendig kennen und die auch dieses Jahr immerhin 100 Vorhersagen formuliert haben.
Wir haben uns ein paar davon, die für uns relevantesten, herausgepickt und vor der Sendung mit der Kommunikationswissenschaftlerin Stine Eckert von der Wayne State University in Detroit besprochen.
Und unsere erste Frage war, wie sie denn diese eine These, die von der Great Transition beurteilt, die besagt, dass dominante Player, also etablierte Medien, von Newcomern, die Neues wagen, quasi überholt werden. Und angeblich befinden wir uns gerade genau an einem solchen Wendepunkt. Und wir wollten von Stine Eckert wissen, ob sie das genauso sieht.
Ja, ich glaube, dieser Wandel ist im Entstehen, aber der wird natürlich nicht in einem Jahr vollzogen oder in wenigen Jahren, denn wir wissen ja, der Journalismus ist seit Jahren im Wandel, durch das Internet eben auch angestoßen, durch auch gesellschaftliche Prozesse. Und das wird natürlich weitergehen. Und das wird jetzt nicht so schnell passieren, dass da dominante Player irgendwie so in einem Jahr rausgeschmissen werden und sich ganz neue vorne dran stellen. Aber dieser Wandel wird natürlich weiter vorangehen. Und zum Beispiel wissen wir ja, es gibt neue Organisationen, die auch Kritik an Journalismus aufnehmen, zum Beispiel die neuen deutschen MedienmacherInnen, die da auch immer sehr ganz vorne am Start sind und auch verschiedene andere Initiativen bündeln und eben auch innerhalb des Journalismus eben anregen, dass man gesellschaftliche Prozesse mehr mit einbezieht. Aber es gibt ja auch in den vergangenen Jahren neue Publikationen, Startups etc., zum Beispiel Katapult-Magazin auch. Und das wird sich weiter vollziehen, aber das wird natürlich nicht in einem Jahr jetzt 2022 abgeschlossen sein.
Impulse aufnehmen, das ist ja auf jeden Fall etwas, was passiert. Wir haben diese Debatten in den letzten Jahren gehabt rund um MeToo, um Identitätspolitik, den alten weißen Mann. Das sind ja Diskussionen, die immer wieder so Fragen nach einer pluralistischeren Repräsentation aufwerfen, auch in der Medienwelt natürlich. Eine These des Nieman Labs lautet ja, dass es allerdings nicht ausreicht, Redaktionen jetzt einfach zu diversifizieren, indem man einfach zum Beispiel mehr Frauen, People of Color und so weiter einstellt, weil sich dadurch nicht automatisch der Diskurs ändert. Eine andere These geht in die Richtung, dass die Medien auch mehr dafür tun müssen, Menschen zum Beispiel ohne Hochschulabschluss aufzunehmen, denen die Türen zu öffnen. Was meinen Sie denn? Wie wird sich diese Debatte entwickeln und welche neue Aspekte werden da in diesem Jahr dazukommen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Debatte und auch auf die Zahlen zu schauen ist ganz wichtig, aber es darf nicht nur dabei bleiben, sondern man muss auch hinter die Zahlen schauen. Und es gibt ja diese verschiedenen Ansätze, eben zu sagen, was bedeutet eigentlich Repräsentation? Kann man das zahlenmäßig festmachen, zum Beispiel durch Critical Mass, also eine kritische Masse? Oder kann man auch schauen, gibt es dadurch substanzielle Veränderungen? Und das ist das, worauf diese Autorin auch hinaus will und was auch ich verfolge in einer Studie mit meiner Co-Autorin, dass wir eben geschaut haben in den Redaktionen, was bedeutet es denn zum Beispiel, wenn es mehr Frauen gibt, vor allen Dingen auch auf der Leitungsebene. Also nur auf die Redaktion alleine zu schauen, reicht auch nicht, denn da gibt es ja auch Machtstrukturen innerhalb. Das heißt, es reicht nicht, dass Personen mit verschiedenen Hintergründen und Biografien in den Redaktionen sind, sondern die müssen auch ein bestimmtes Machtpotenzial haben in diesen Leitungsfunktionen. Und auch das ist ein ganz langsamer Prozess. Denn auch da muss es dann wieder eine Art kritische Masse geben. Es muss dann dort auch Zeit geben, dass diese Personen auch Neues anstoßen können. Denn meistens finden diese Personen ja in diese Leitungsfunktionen immer noch rein, weil sie sich dem bestehenden System, dem dominanten System anpassen müssen, um dahin zu kommen. Also auch das ist ein langer Prozess, der aber weiter verfolgt werden muss, damit der Journalismus den Anschluss an die Gesellschaft nicht verliert, damit er eben viele verschiedene Gruppen mit einbindet und eben auch dadurch besser abbilden kann, also einmal Menschen mit Migrationsbiografie, aber auch Menschen mit ostdeutscher Sozialisierung zum Beispiel, LGBTQ-Communities, Menschen mit Behinderung. Und das darf eben nicht nur bei diesen Zahlen bleiben, sondern diese Menschen müssen eingebunden werden und müssen auch so gefördert werden, dass sie da eben auch dann was zu sagen haben und was mitentscheiden können, um was anzustoßen. Das ist ganz wichtig, also dieser qualitative Aspekt auch.
Ich muss da nochmal nachfragen, weil ein Aspekt daran ist ja auch, was man auch schon seit geraumer Zeit sagt, der Journalismus muss sich mehr öffnen für Leute, die keinen Hochschulabschluss haben.
Ja.
Aber mir kommt das gerade so vor, als würde genau die gegenteilige Entwicklung seit Jahren oder Jahrzehnten schon gehen. Und ich sehe auch nicht, dass die irgendwie gebrochen wird, dass nämlich immer mehr Menschen entweder ja mindestens Abitur oder aber auch Studium haben müssen. Und wie schafft man das denn überhaupt, dann andere Gruppen reinzuholen in den Journalismus?
Ja, da muss sich der Journalismus mehr anstrengen und muss mehr an diesem Recruiting und dem Outreach tun, um eben auf andere Gruppen auch zuzugehen und nicht eben diese normalen Kanäle nutzen, auch die Journalistenschulen, die ja in Deutschland da eine ganz wichtige Rolle spielen und auch diese Art, ja, Eliten sozusagen ausbilden, sondern es muss eine ganz andere Herangehensweise geben, die auch proaktiv ist, die eben auch auf Menschen in Realschulen vielleicht zugeht, die zum Beispiel mit Organisationen wie Arbeiterkind zusammenarbeitet und die da eben ganz proaktiv auch Ressourcen rein investiert und nicht darauf wartet, dass diese Leute irgendwie auch den Weg finden. Und da muss es einfach viel mehr Ansätze und proaktive Initiativen geben, um da diesen Outreach ganz anders zu gestalten.
Das ist ja ein Thema, das das Nieman Lab jetzt auch aufgezeigt hat, jetzt natürlich vor allem auf die US-Medien bezogen. Das lässt sich aber auch gut auf Deutschland übertragen, nämlich, dass der Weg in den Journalismus ja oft ein steiniger ist und vor allen Dingen einer, der sehr schlecht bezahlt ist. Man fängt an mit Praktika, für die man kein Geld bekommt. Wie will man denn hier etwas ändern? Das ist ja auch eine These, dass man das tun muss, damit es eben eine Öffnung auch für andere Einkommensschichten gibt.
Der Journalismus muss einfach mehr Geld in die Hand nehmen, um diejenigen zu fördern, die es sonst nicht in den Journalismus schaffen würden, eben wegen dieser finanziellen Hürden. Und hier hat ja auch eine Autorin beim Nieman Lab die These vertreten, dass einfach die großen Medienhäuser auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um da auch zu helfen, denn die haben noch etwas mehr Ressourcen. Der Journalismus hat insgesamt eine finanzielle Krise, aber die großen Häuser haben doch noch mehr Ressourcen, um hier auch neue Talente auszubilden und auch Förderprogramme ins Leben zu rufen, um diejenigen zu fördern, die einfach sonst kein Praktikum machen könnten. Zum Beispiel bei der TAZ gibt es auch die Panther-Stiftung und die haben auch ein ähnliches Programm, um genau auch Menschen zu fördern, die vielleicht sonst durch andere Ausbildungswege nicht in den Journalismus finden würden oder die eben finanzielle Hürden haben. Und das muss noch viel mehr ausgebaut werden. Und da muss es auch hier proaktives Engagement geben, das zu erkennen und das auch wirklich zu wollen und dann auch wirkliche Ressourcen dahinter zu setzen.
Wenn wir uns noch mal ein bisschen genauer die Zukunft der Berichterstattung im Netz so angucken, da geht es den großen Medienhäusern ja ganz oft darum, dass man sogenanntes Engagement beim Publikum erzeugen will. Also Reaktionen sollen erzeugt werden, dass das Publikum, die LeserInnen, die HörerInnen, die UserInnen, die sollen reagieren. Im Augenblick ist das noch so, das macht man dann auch oft so mit Umfragen, Kommentaren, Quiz-Elementen, sowas in der Art. Das alles erhöht dieses sogenannte Engagement, aber gleichzeitig auf eine sehr oberflächliche Art und Weise, die relativ wenig mit so echtem Engagement für die Gesellschaft oder vor Ort dann in den Communities zur Folge hat. Wie kann das in Zukunft besser gehen?
Ja, das ist eine sehr interessante und wichtige These von der Ariel Zirulnik und was sie vertritt, was ganz wichtig ist, diese Unterscheidung zu sagen, schauen wir eben auf diese Statistiken, wie viele Leute auf unsere Artikel klicken, unsere Podcasts hören oder sind wir in der Community vor Ort auch engagiert und wissen, was da los ist. Und das ist die ganz wichtige Unterscheidung. Und das ist bei den überregionalen Medien vielleicht etwas schwieriger. Die haben ja auch ein weiteres Publikum, internationales Publikum. Aber gerade bei den Lokalmedien oder den Regionalmedien ist das so wichtig, dass die weiter wissen, was ist für die Menschen einfach vor Ort wichtig. Und da zählen eigentlich diese Plattformen eher weniger. Und in einer aktuellen Studie, die ich im Moment mache, habe ich mit sehr vielen Lokalredaktionen gesprochen und die sagen, dass für die eben diese Klickzahlen gar nicht so relevant sind, Themen zu setzen, sondern dass es wirklich darum geht, weiter das Ohr auf dem Boden zu haben, the ear on the ground, zu wissen, was ist denn da wirklich los? Die Leute regen sich auf, dass eine Straßenkreuzung gesperrt ist. Warum ist das so? Hinter die Strukturen schauen. Und das kann man eben nicht regeln mit irgendwelchen Online-Quizzes oder Klickzahlen, sondern das kann man nur regeln, indem man sich wirklich sehr, sehr viel Zeit nimmt, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, ihnen zuzuhören, sie einzuladen in Diskussionsrunden und da wirklich am Puls zu sein, direkt vor Ort.
Die Thesen des Niemann Labs, die beschäftigen sich zum Teil, so hatte ich den Eindruck, auch damit, was man sich so wünschen würde, in welche Richtung der Journalismus so insgesamt geht. Was vielleicht auch ja gerade so ein aktueller Trend ist, der hat gar nicht so viel mit Wünschen zu tun, sondern das passiert gerade eben, das Web 3 oder auch NFTs werden immer wichtiger. Web 3, dezentralisiertes Web, was irgendwie auf der Blockchain beruht. NFTs, Non-Fungible Tokens, also so eindeutige Kunstwerke oder Gegenstände, die trotzdem rein digital existieren. Wird das in nächster Zukunft Einfluss auf den Journalismus haben?
Ich glaube, in Deutschland eher weniger, weil es da andere Finanzierungsstrukturen nochmal gibt als im US-amerikanischen Raum und ja auch dort ein bisschen mehr auch immer so eine Skepsis gegenüber neuen Technologien herrscht. Aber ich glaube, dass es in Zukunft auf jeden Fall auch eine Einnahmequelle sein kann, eben diese digitalen, einzigartigen Originalwerke zu verkaufen und dadurch auch Einnahmen zu generieren, zum Beispiel diese Titelblätter der Times oder der New York Times oder vielleicht auch im deutschen Raum vom Spiegel, die ikonischen Status erreicht haben und die dann eben monetär auch in diesen neuen Formaten zu verkaufen und dadurch irgendwie Einnahmequellen zu generieren. Aber ich glaube, in Deutschland ist diese Entwicklung immer etwas langsamer als im US-amerikanischen Raum.
Sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Stine Eckert von der Wayne State University zu den neuen Thesen des Niemann Labs zur Zukunft des Journalismus.